Königliche Hoheit, hochverehrte Frau Dr. Stefanie, Erbprinzessin zu Löwenstein, Durchlaucht, sehr geehrte Mitglieder des Bundes katholischer Unternehmer, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte liebe Schwester Theresa Zukic. Zunächst danke ich Ihnen, lieber Fürst Löwenstein, dass Sie als Vorsitzender der Diözesangruppe Aschaffenburg des Bundes katholischer Unternehmer diesen Glaubenstag zusammen mit Ihrer Schwiegertochter hier im wunderschönen Schlosspark Kleinheubach ins Leben gerufen haben. Wir wollen uns heute, wie bereits im Pontifikalgottesdienst am Vormittag, mit Nachhaltigkeit im Glauben und einer lebendigen Kirche beschäftigen. Damit fügt sich dieser Glaubenstag ein in das von Papst Benedikt ausgerufene Jahr des Glaubens, das am Christkönigssonntag 2013 endet. Gleichzeitig bietet uns dieser Glaubenstag die Möglichkeit, unseren intensiven Dialog vom letzten Mal fortzusetzen. Gemeinsam mit den Mitgliedern der BKU-Diözesangruppe Würzburg diskutierten wir damals darüber, dass und wie wir als Christen in Verantwortung für christliche Werte in unserer Gesellschaft eintreten müssen und können. Wir waren und sind uns einig, dass unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, unser Sozialsystem auf diesen Werten fußen. Für katholische Unternehmer wie Sie, aber auch für die katholische Kirche als Ganze, heißt das in der Konsequenz, dass wir Marktwirtschaft nur als soziale Marktwirtschaft verstehen und anerkennen können. Die Finanzkrise von 2008, insbesondere das unsoziale Verhalten einiger Banker, hat uns eindringlich vor Augen geführt, was mit tradierten Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen passieren kann, wenn das Denken und Handeln von Managern nicht mehr auf christlichen Werten basiert. Was passieren kann, wenn eine Marktwirtschaft unsozial wird. Diese Generation von Entscheidungsträgern haben wir christlichen Kirchen offenbar nicht mehr erreicht. Unsere frohen Botschaften vom christlichen Menschenbild, von der sozialen Verantwortung, von der Nächstenliebe versandeten auf ihren Wegen zu diesen Vorständen, Managern, Führungskräften. Früher vermittelten wir sie an die Eltern und an die Kinder. Kirche und Familie standen eng beieinander. Von Generation zu Generation wurden unsere gemeinsamen Werte weitergegeben. Irgendwann in den vergangenen 50 Jahren ist diese starke Kette der kontinuierlichen Wertevermittlung schwächer geworden. Immer mehr Glieder brachen heraus, Teilstränge rissen ganz ab. Was war die Folge? Viele hedonistisch und egoistisch geprägte Eltern lebten ihren Kindern, sofern sie überhaupt noch welche wollten, primär Hedonismus und Egoismus vor. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist derzeit leider nicht erkennbar. Aus der Werbung kennen Sie vermutlich den Slogan der Postbank. Er lautet: Unterm Strich zähl ich. Dieser Spruch ist vielleicht nicht ganz so gemeint, aber er lässt sich auch dahingehend interpretieren, wie sich Gesellschaft weg vom Wir und hin zum Ich gewandelt hat. Dass derart egozentrisch geprägte junge Menschen, Vorstände, Manager, Führungskräfte keinen Sinn mehr für soziale Verantwortung, für Miteinander, für Verantwortung haben, ist leider verständlich. Vor diesem Hintergrund ist es übrigens so wichtig, dass es Vereinigungen wie den Bund katholischer Unternehmer gibt, in denen sich ehrbare Kaufleute versammeln, die die christlichen Werte vorleben und nicht aus ihrem Geschäftsleben ausgrenzen. Meine Damen und Herren, wir als Institution Kirche, aber auch die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen sind hier gefordert. Wir müssen und wollen wieder verstärkt Einfluss nehmen auf das fürsorgliche Miteinander der Menschen, auf eine soziale Gesellschaft. Mit Papst Franziskus bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Potenzial dafür haben. Er sagte ja am Pfingstfest dieses Jahres: Mit Christus können wir uns selbst und die Welt verwandeln. Wir müssen den Sieg des Kreuzes zu allen und überall hinbringen. Zu allen und überall hinbringen, sagte er. Damit beschreibt Papst Franziskus im Grunde eine Herausforderung für die katholische Kirche, die ihnen als Unternehmer längst vertraut ist. Sie und wir wollen Botschaften an die Frau und an den Mann bringen. Und wissen Sie was? Das Unternehmertum hat darin die größere und längere Erfahrung. Denn schon seit der Frühgeschichte produzieren Menschen Waren oder bieten Dienstleistungen an, die sie bekannt machen und vermarkten müssen. Im Vergleich zu diesem historischen Erfahrungsschatz in Sachen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sind 2000 Jahre Evangelisierung, also unser Werben um Zustimmung für christliche Werte, ein Wimpernschlag. Hinzu kommt für Unternehmer ein Druck, den wir als Kirche zumindest in der Vergangenheit nicht hatten. Der Druck nämlich, die eigenen Waren und Dienstleistungen verkaufen zu müssen, um wirtschaftlich überleben zu können. Historische Marketingerfahrung und wirtschaftlicher Erfolgsdruck. Vielleicht waren und sind das zwei zentrale Gründe dafür, warum Unternehmen immer wieder innovative Ideen dafür entwickeln, die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Große Firmen leiten die Beziehungen zur Öffentlichkeit, also die sogenannte Public Relations, kurz PR, in die Verantwortung eigener Kommunikationsabteilungen. Unmittelbar an den Vorstand gekoppelt, entwickeln diese Spezialisten Kommunikationsstrategien und prüfen technische Neu- und Weiterentwicklungen dahingehend, ob und gegebenenfalls, wie sie die Kommunikation mit Menschen verbessern können. In den vergangenen rund 10 Jahren hat eine technische Neuentwicklung die Beziehungen von Unternehmen bzw. Organisationen zu ihren Zielgruppen gewaltig verändert. Ich meine die sozialen Medien. Bevor im Jahre 2004 zunächst Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter und danach immer mehr soziale Netzwerke auf den Markt kamen, hatten die Kunden, Mitarbeiter, Anteilseigner und andere Zielgruppen von Unternehmen bzw. Organisationen kaum eine eigene Stimme. Der Einsatz von Pressemitteilungen, Webseiten, Plakaten, Flyern, Anzeigen in großen Tageszeitungen, Fernsehauftritte, all das war den Unternehmen bzw. Organisationen vorbehalten. Über diese Medien verbreiteten sie ihre Botschaften. Damit sicherten sie sich gleichzeitig die Deutungshoheit über ihre Aussagen, über ihre Wahrheiten. Wirksamer Widerspruch konnte sich damals allenfalls in Leserbriefen und Demonstrationen artikulieren. Mit Facebook und Co. wurde der Spieß umgedreht. Seither kann sich jedermann seinen eigenen Fernsehkanal auf YouTube einrichten und seine Botschaften weltweit senden. Seither kann jedermann seine eigene digitale Zeitung, einen Blog, herstellen und seine Botschaften über Twitter weltweit verbreiten. Seither können sich Interessengruppen innerhalb weniger Stunden über den gesamten Globus bilden und zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden, ja, in Millionenstärke gegen einzelne Unternehmen bzw. Organisationen öffentlich zu Felde ziehen. Mit Facebook und Co. haben die Angesprochenen, die früher nur Botschaften passiv entgegennehmen konnten, nun eigene Megafone, eine eigene Stimme. Sie sind ein Machtfaktor im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit, im Wettbewerb um die besten Argumente. Und es erhalten immer mehr Gruppierungen eine gleichwertige Stimme, die mit uns im Wettbewerb um Antworten auf sinnstiftende Fragen stehen. Das ist eine weitere große Herausforderung für die christlichen Kirchen und ihre Medienarbeit. Dann bisher haben die christlichen Kirchen und die jüdische Kultusgemeinde in Deutschland das Privileg, in privaten und öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehanstalten religiöse Sendungen ausstrahlen zu dürfen. Sie kennen das unter anderem vom Wort zum Sonntag oder von Gottesdienstübertragungen. Dieses privilegierte Recht für Christen und Juden ist in den Landesrundfunkgesetzen sowie im Rundfunkstaatsvertrag verankert. Aber wie lange noch? Wann werden andere sinnstiftende Gruppierungen es mit Hilfe des Drucks über soziale Medien geschafft haben, Politiker davon zu überzeugen, den Status quo zu ändern? Damit hier kein Missverständnis aufkommt, die katholische Kirche tritt für Religionsfreiheit ein und ich freue mich, dass auch Muslime in Deutschland jeden Freitag als Pendant zu unserem christlichen Wort zum Sonntag im Südwestfunk und im ZDF-Infokanal das islamische Wort bzw. das Forum am Freitag hören können. Wir müssen uns nur bewusst machen, dass wir auf diese Weise allmählich bisherige Sonderrechte verlieren. Das wird umso leichter, je weniger wertorientierte Menschen in Politik und Verwaltung vertreten sind. Denken Sie nur an Berlin, wo die Verwaltung des Bezirks Kreuzberg vor wenigen Wochen entschieden hat, Feste von Religionsgemeinschaften, die nur für ihre Klientel gedacht sind, wegen beschränkter öffentlicher Plätze nicht mehr zu genehmigen. Das sind Versuche, Religion aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen, gegen die wir uns wehren müssen, auch und gerade mit Hilfe christlicher Medien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die neuen Medien, das sogenannte Web 2.0, haben das Kommunikationsverhalten von Unternehmen bzw. Organisationen verändert. Sie müssen nun tatsächlich kommunizieren, statt nur zu informieren. Sie müssen jetzt begründen, argumentieren, diskutieren und können nicht mehr nur behaupten. Sie müssen jetzt mit öffentlich vorgetragenem, unter Umständen geballtem und jederzeit weltweit nachlesbarem Widerspruch rechnen. Sie müssen sich jetzt vor den Augen der Welt hinterfragen, bewerten und bei eigenem Versagen auch öffentlich beschimpfen lassen. Und was ganz wichtig ist, Sie müssen Ihre Mitarbeiter oder Mitglieder zu echten Fürsprechern Ihrer Unternehmen bzw. Organisationen machen. Früher genügte ein Pressesprecher, um die Botschaften einer Organisation zu übermitteln. Heute ist jeder Mitarbeiter auch ein Sprecher. Was und wie er in seinem Weblog, in seinem Facebook-Account schreibt, lässt Rückschlüsse auf ihn als Arbeitnehmer, gegebenenfalls sogar auf das Unternehmen zu, für das er arbeitet. Deshalb sind die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Mitglieder eines Unternehmens bzw. einer Organisation eine ganz wichtige Zielgruppe der Kommunikationsabteilungen. Sie müssten echte Fans ihrer Organisation werden. Dann vertreten sie auch im Netz glaubwürdig die Botschaften ihrer Organisationen. Dann sind sie echte Fürsprecher, die sich in öffentlichen Diskussionen einschalten und sich öffentlich zu ihren Organisationen bekennen. Hier schließt sich der Kreis zu dem, was Papst Franziskus sagt. Mit Christus können wir uns selbst und die Welt verwandeln. Denn spätestens jetzt wird deutlich, was wir dazu alles benötigen. Überzeugende Inhalte, authentische Fürsprecher, christliche Medien und professionelle Kommunikationsabteilungen. Gerne gehe ich auf diese vier Punkte etwas näher ein. Erstens, überzeugende Inhalte. Zunächst brauchen wir also überzeugende Inhalte, wenn wir die Welt in unserem Sinne verwandeln wollen. Mit unseren christlichen Werten haben wir die Gesellschaften des Abendlandes geprägt. Dazu gehören Errungenschaften, die von niemandem mehr hinterfragt werden, wie die Einteilung der Woche in 7 Tage, der arbeitsfreie Sonntag, Feiertage und Ferien an Weihnachten und Ostern und vieles mehr. Dazu gehören aber auch viele Facetten der sozialen Marktwirtschaft, wie die umlagefinanzierte Rente des nach dem ersten BKU-Geschäftsführer Professor Dr. Wilfried Schreiber benannten Schreiberplan und vieles mehr. Und zu unseren überzeugenden Inhalten gehört unser soziales Engagement. Lassen Sie mich am Beispiel meiner Diözese einmal ein paar Zahlen dazu sagen. Die katholische Kirche in Unterfranken ist mit ihrer Caritas-Trägerin von fast 500 Kindergärten, Kinderhorten und Kinderkrippen, in denen rund 45.000 Kinder betreut werden, zu Werke. Hinzu kommen fast 30 Schulen, mit fast 8.500 Schülerinnen und Schülern. Über 19.000 Menschen werden in 35 katholischen Familienberatungsstellen und anderen Lebens- und Familienzentren betreut. In 90 Einrichtungen entlastet die Kirche Familien, indem sie alte Menschen, chronisch Kranke, Invalide und Behinderte fürsorglich betreut. Hinzu kommen fast 60 Ambulatorien, zum Beispiel Sozialstationen, medizinische Fürsorgestellen und HIV-Zentren, 20 Waisenhäuser und 3 Krankenhäuser für über 15.000 Patienten. Das alles leisten wir als Kirche für die Menschen, wie unser Slogan heißt. Wir sehen also, dass wir durchaus auch für fragende, suchende, zweifelnde, attraktive, soziale Inhalte zu bieten haben, mit denen wir dann überzeugen können, wenn Menschen, die für diese Inhalte stehen, sie auch glaubwürdig vertreten und vorleben, sowie in der Sprache ihrer Zielgruppen verständlich vortragen. Zweitens, authentische Fürsprecher. Neben überzeugenden Inhalten brauchen wir authentische Fürsprecher, um die Welt zu verwandeln. Wir brauchen Menschen, die für andere im Kleinen wie im Großen Vorbilder sind, die ihren Glauben auch öffentlich machen. Menschen wie Sie, lieber Fürst Löwenstein, der Sie bei Tagungen regelmäßig das Tischgebet sprechen. Wir brauchen Fürsprecher in allen Schichten der Gesellschaft, insbesondere in der Politik, wie zum Beispiel die Bundesvorsitzende des BKU, die Bundestagsabgeordnete Marie-Louise Dött. Und ich könnte hier noch einige Anwesende nennen. Meine Damen und Herren, wir brauchen Fürsprecher in den säkularen Medien. Die säkularen Medien werden von allen Menschen genutzt, nicht nur von Katholiken oder auch Protestanten oder Juden. Über die säkularen Medien erreichen wir potenziell alle Menschen in Deutschland. Dort brauchen wir Fürsprecher, die für uns eintreten, die unsere Themen professionell aufbereiten, die differenziert über uns berichten, die wohlwollend kritisch mit uns umgehen, wie wir eine soziale, friedliche Gesellschaft, ein von Nächstenliebe geprägtes Miteinander anstreben. Noch haben wir Fürsprecher in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Noch. Ich habe vorhin von der Kette der Wertvermittlung gesprochen, aus der immer mehr Glieder ausbrechen, von der Teilstränge komplett abgerissen sind. Wir müssen uns darum bemühen, auch die Kette der Fürsprecher in den Medien nicht abreißen zu lassen, denn wo wir eines Tages keine Fürsprecher mehr haben, bekommen wir auch keine mehr hinein. Diesen Generationsabbruch müssen wir verhindern. Drittens, christliche Medien. Damit komme ich zur dritten Voraussetzung, die wir neben überzeugenden Inhalten und authentischen Fürsprechern brauchen, um die Welt zu verwandeln, nämlich christliche Medien. Was meine ich damit? Ich meine damit Produkte, die dazu beitragen, Menschen auf ihrem Weg und auf ihrer Suche nach Sinn zu stärken und Orientierung im Geiste des Evangeliums Jesu Christi sowie des Zweiten Vatikanischen Konzils und der gemeinsamen Synode der Bistümer zu geben. Diese Medien greifen Themen aus dem gesamten Spektrum des kirchlichen Lebens auf. Darüber hinaus thematisieren sie aktiv religiöse und gesellschaftliche Fragen auf der Basis des christlichen Menschenbildes. Solche Produkte sind in Deutschland zum Beispiel unsere Kirchenzeitungen. Sie haben eine Gesamtauflage von rund 750.000 Stück. Hinzu kommen Bücher und andere Zeitschriften und Zeitungen sowie elektronische Medien, die in rund 200 katholischen Verlagen und Buchhandlungen produziert und vermarktet werden. Aber auch die von uns verantwortete Beilage Christ und Welt in der Wochenzeitung Die Zeit sowie von den Kirchen verantwortete Sendungen in Funk und Fernsehen wie das Wort zum Sonntag und die Fernsehgottesdienste, die ich bereits erwähnt hatte, gehören zu den christlichen Medien in Deutschland. Hinzu kommen christliche Angebote privater Träger wie Bibel-TV aus Hamburg oder Radio Horeb aus Immenstadt. Vertreter von Radio Horeb werden uns ihren Sender heute sicher noch genauer präsentieren. Schließlich möchte ich auch die katholische Journalistenschule in München erwähnen. Seit 1968 werden dort Journalisten auf der Basis christlicher Werte professionell ausgebildet. Thomas Gottschalk, aber auch Barbara Schausten, die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Herbert Prandl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, und Claudia Nothelle, Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, zählen vielleicht zu den bekanntesten Absolventen des Instituts für publizistischen Nachwuchs. Ebenfalls beim IFP haben auch einige Mitarbeiter des quadromedialen Medienhauses unserer Diözese volontiert. Meine Aufzählung christlicher Medien ergänze ich gerne noch, auch um die Angebote unseres Würzburger Medienhauses. Sie alle kennen unser Sonntagsblatt, das im Medienhaus produziert wird und jeden Sonntag Informationen aus unserem Bistum journalistisch aufbereitet. Sicher haben Sie auch schon das eine oder andere Angebot unserer Diözese im Internet angeklickt. In unserem Medienhaus werden neben der Bistumswebseite, sozialen Netzwerken, rund 1400 weitere Webseiten, zum Beispiel von Pfarreien oder Verbänden, betreut. Vielleicht hören Sie sonntags auch in der Früh die wöchentlichen Kirchenmagazine, die ebenfalls in unserem Medienhaus produziert und auf Radio Charivari in Würzburg, auf Radio Primation in Schweinfurt und auf Radio Primavera hier im Aschaffenburger Raum gesendet werden. Und wir produzieren Woche für Woche gemeinsam mit 4 weiteren bayerischen Bistümern sowie mit der Evangelischen Kirche in Bayern und den 3 Hilfswerken Kirche in Not, Missio und Renovabis das Bayern und zum Teil deutschlandweit ausgestrahlte Nachrichtenmagazin Kirche in Bayern. Immer sonntags können Sie die halbstündige Sendung abends auf TV Turing in Würzburg und Schweinfurt sowie auf MeinTV hier im Großraum Aschaffenburg sehen. Und natürlich jederzeit im Internet unter www.kirchenbayern.de hören. Alle Angebote des Medienhauses der Diözese Würzburg und aller anderen 26 Bistümer in Deutschland verdienen natürlich das Label katholisch bzw. christlich. Doch das gilt nicht für alle Medien, auf denen dies steht. Sie erinnern sich noch an die Berichterstattungen über das Internetportal Kreuznet oder haben schon von Gloria TV gehört. Zu diesem Thema sagte der Medienbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Gebhard Fürst, Bischof von Rottenburg-Stuttgart, einmal: Es ist inakzeptabel, dass ein unbefangener User durch kriminelle, menschenverachtende und hetzerische Portale den Eindruck gewinnt, das sei die Stimme katholischer Christen. Daran erkennen Sie eine weitere große Herausforderung für uns als Kirche, nämlich in einer pluralen und globalen Medienwelt Orientierung mit eigenen, unverwechselbaren Angeboten zu bieten. Aus diesem Grund haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr das Internetportal katholisch.de noch attraktiver gestaltet. Unser Ziel als Kirche in Deutschland ist es, damit die Meinungsführerschaft bei allem zu bekommen, was unter dem Label katholisch im Internet unterwegs ist, wie Bischof Fürst es beschrieb. An dieser Stelle möchte ich Sie noch auf etwas sehr Interessantes aufmerksam machen. Zu den christlichen Medien gehören ja längst auch Kirchen und Kirchenmedienseiten in den sogenannten sozialen Medien wie Facebook und Co. So haben zum Beispiel auch Radio Horeb eine eigene Facebook-Fanseite. Interessant ist, dass die katholische Kirche bereits vor 50 Jahren den Begriff der sozialen Kommunikationsmittel verwendete. Damals waren damit allerdings Presse, Hörfunk und Fernsehen gemeint. Das belegt das heute kaum noch bekannte Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel Inter Mirifica, das während des Zweiten Vatikanischen Konzils verabschiedet wurde. Darin sprechen sich die Autoren für Pressefreiheit und Jugendschutz aus, sowie für die Gründung einer katholischen Presse, die den Namen wirklich verdient, sowie für die Förderung guter Rundfunk- und Fernsehsendungen und die Errichtung katholischer Sender, wo es angebracht erscheint. Angebracht in diesem Sinne erschien es der katholischen Kirche schon 1931, denn am 12. Februar dieses Jahres startete Radio Vatikan seinen Sendebetrieb und war eine der ersten Rundfunkanstalten in Europa, die regelmäßig Hörfunksendungen ausstrahlte. Ich komme zum 4. Punkt: professionelle Kommunikationsabteilungen. Doch zurück zur Vielfalt der christlichen Medien in Deutschland und bei uns in der Diözese Würzburg. Wenn ich diese Vielfalt vertreten aus der Wirtschaft, also Menschen wie Ihnen, vortrage, dann spüre ich immer deutliche Anerkennung auf der einen Seite, aber auch ein bisschen Neid auf der anderen Seite. Denn über diese Medienvielfalt, über das technische und fachliche Potenzial verfügen selbst die Kommunikationsabteilungen großer Konzerne nicht. Zwar produzieren sie dort auch längst multimedial, aber sie müssen immer hoffen und gegebenenfalls dafür bezahlen, dass ihre Beiträge irgendwo gesendet bzw. abgedruckt werden. Wir dagegen produzieren und haben feste Sendeplätze für unsere Beiträge. Das ist ein großer Vorteil, den wir für die vierte Voraussetzung gut gebrauchen können, die es braucht, um die Welt in unserem Sinne verwandeln zu können, nämlich professionelle Kommunikationsabteilungen. In der Diözese Würzburg haben wir mit dem Medienhaus und der bischöflichen Pressestelle ein solches Kompetenzzentrum für Kommunikation. Die zusammen rund 70 Mitarbeiter fördern die Kommunikation mit und unter unseren rund 800.000 Katholiken sowie mit der übrigen Gesellschaft. Auf diese Weise leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, das Vertrauen der Menschen in die Kirche zu festigen, die Meinungsführerschaft der katholischen Kirche in sinnstiftenden Fragen zu gewinnen sowie immer mehr Fürsprecher für die katholische Kirche zu gewinnen. Meine Damen und Herren, Sie haben bemerkt, dass ich das Thema christliche Medien zur wirksamen Evangelisation in einen größeren und Ihnen als Unternehmer wohl vertrauten Zusammenhang gestellt habe. Zum einen habe ich skizziert, dass Sie und wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich wieder mehr Menschen für unsere jeweiligen Botschaften zu erreichen, ihre Aufmerksamkeit in der reizüberfluteten Informations- und Mediengesellschaft zu gewinnen. Nur so können wir unsere Werte, unseren Glauben in die Herzen pflanzen, wo sie aufgehen und im Sinne einer sozialen Gesellschaft reiche Früchte tragen mögen. Zum anderen habe ich Ihnen dargelegt, dass die Existenz christlicher Medien aus meiner Sicht nur eine Voraussetzung von vielen ist, um die Menschen zu erreichen. Ebenso wichtig sind überzeugende Inhalte sowie Menschen, die sie glaubwürdig vorleben und verständlich kommunizieren. Ebenso wichtig sind die authentischen Fürsprecher, ebenso wichtig sind professionelle Kommunikationsabteilungen. Kardinal Höffner pflegte seinerzeit immer zu sagen, wir müssen eine Geh-hin-Kirche sein. Und wenn das moderne Hausaltärchen das Fernsehen ist, dann müssen wir über das Fernsehen zu den Leuten kommen. Und jetzt müssen wir es noch einmal in diesen großen, von mir angesprochenen Medienbereich erweitern. Am Ende wage ich noch einen Blick auf die Frage, die im Thema meines heutigen Vortrages etwas versteckt ist. Die Frage nach der Effektivität der Wirksamkeit christlicher Medien bei der Evangelisation. Wann ist unsere Evangelisation, unser mediales Werben für unsere Werte effektiv? Diese Frage ist theoretisch leicht zu beantworten. Unsere Evangelisation ist dann wirksam, wenn sich im Vergleich zu einer Ausgangssituation bestimmte Parameter zum Positiven hin verändert haben. Einen Teil der Ausgangssituation habe ich Ihnen beschrieben. Wir haben als katholische Kirche überzeugende Botschaften, also Inhalte anzubieten. Wir verfügen in Deutschland über sehr viele christliche Medienkanäle und im Durchschnitt sind unsere 27 Bistümer mit modernen Medien und vielfältigen Instrumenten für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Kommunikation ausgestattet. Dennoch stellen wir unter dem Strich keine nachhaltige Verbesserung wichtiger Parameter zum Positiven fest. Im Gegenteil, das Image der katholischen Kirche ist seit Jahren so schlecht wie schon lange nicht. Die Zahl unserer Katholiken ist weiter rückläufig. Auch wenn sich das Tempo der Kirchenaustritte wieder auf das Niveau in der Zeit vor den Missbrauchsskandalen eingependelt hat. Die Zahl der Abonnenten der Kirchenzeitungen ist bundesweit seit Jahrzehnten konstant rückläufig. Früher oder später müssen Blätter ganz eingestellt werden. Das Wort zum Sonntag erreichte in den 70er Jahren noch über 35 Millionen Zuschauer. In der pluralistischen Mediengesellschaft sind es noch 2 bis 3 Millionen. Und was ganz dramatisch ist, unsere tradierten Medien verlieren die alten Nutzer und gewinnen kaum junge hinzu. Es kommt zu einem Generationenabbruch bei der Evangelisierung und bei der Nutzung kirchlicher Medien. Wenn es uns nicht innerhalb kurzer Zeit gelingt, junge Menschen wieder für uns zu gewinnen, wird es Jahrzehnte dauern, um wieder Aufmerksamkeit für unsere Botschaften zu erzeugen. Aufmerksamkeit, die so nachhaltig ist, dass unsere dann noch übrig gebliebenen medialen Angebote wieder genutzt werden. Ich denke, es geht uns als Kirche ja nicht nur um das Wohl des Menschen, sondern um das Heil. Und von daher können wir nicht einfach diese Probleme aussitzen, sondern wir müssen uns mit aller Anstrengung darauf einstellen, hier neu innovativ zu werden. Was können wir also tun, um die Wirksamkeit unserer Evangelisierung zu erhöhen? Im Dekret Inter Mirifica aus dem Jahre 1963 heißt es dazu wörtlich: Darum erinnert das Konzil die Gläubigen an ihre Pflicht, die katholischen Zeitungen, Zeitschriften und Filmunternehmungen, die Rundfunk- und Fernsehstationen und ihre Sendungen zu unterstützen, deren besonderes Ziel es ist, die Wahrheit zu verbreiten und zu verteidigen, sowie christliches Geistesgut den Menschen zu vermitteln. Zitat Ende. Seit damals hat sich die Medienlandschaft in Deutschland jedoch dramatisch verändert. Wir haben eine unüberschaubare Medienvielfalt und adressieren Menschen, die eine zweite Aufklärung durch das Internet erfahren, weshalb der Appell an eine Pflicht zur Unterstützung christlicher Medien nicht mehr ausreicht. Stattdessen scheint es mir notwendiger denn je, an einem überdiözesanen Kommunikationskonzept für die katholische Kirche in Deutschland zu arbeiten. Wir müssen unsere Beziehungen zur Öffentlichkeit, unsere sogenannten Public Relations, massiv ausbauen. Insbesondere müssen wir die Jugend wieder für den Glauben gewinnen, unsere Werte bei ihnen verankern, damit sie später als Manager, Politiker oder Verwaltungschef zur Bewahrung unserer sozialen Gesellschaft beitragen können. Die Chancen sind da, weil junge Menschen auf der Suche nach Werten sind und wir ihnen Antworten bieten können. Ich erlebe immer wieder aufgeschlossene junge Menschen, nicht wenige, die nach den Werten fragen, aber eben auch glaubwürdige Zeugen suchen, die diese Werte leben. Mit großen Teilen der bestehenden christlichen Medienlandschaft gelingt es uns nicht, weil sie nicht der geänderten Mediennutzung junger Menschen entspricht. Daher gilt es, die christliche Medienlandschaft zu konsolidieren, die Zusammenarbeit in Sachen Medienproduktion und Medienmanagement zwischen den Diözesen und mit externen Partnern auszubauen. Und hier zitiere ich gerne noch einmal aus dem Dekret Inter Mirifica von 1963. Ein wirksames Apostolat für ein ganzes Land verlangt Einheitlichkeit in der Planung und im Einsatz der Kräfte. Darum bestimmt und ordnet das Konzil an, dass in den einzelnen Ländern eigene Stellen für Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen errichtet und mit allen Mitteln unterstützt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn die katholische Kirche kein Unternehmen im klassischen Sinne ist, so kann sie doch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit bzw. Kommunikation mit ihren Zielgruppen von Unternehmern und Unternehmen wie Ihnen lernen. Und Sie können es selber umsetzen. Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie heute zu diesem Tag des Glaubens gekommen sind, dass Sie sich diesem Thema der Evangelisierung auch durch die Medien stellen und dass Sie als Unternehmer Menschen sind, die die christliche Marktwirtschaft verantwortungsvoll und überzeugend leben. Ich danke dem Fürstenhaus für die Freundlichkeit, uns hier Gastrecht zu gewähren. Und ich hoffe, dass Sie noch miteinander eine gute Zeit des Gedankenaustauschs haben. Herzlichen Dank.